Von einer Frau verraten. Eine Kugel für den Staatsfeind Nummer 1, Dillinger. Ich bin Journalist Konrad Roth und das ist der Podcast Crime Scene, berühmte Kriminalfälle. Crime Scene, berühmte Kriminalfälle, Folge Nummer 22. Diese Bezeichnung, die hat sie zu Popstars des Verbrechens gemacht. Der Mafia-Boss Al Capone, der 40-fache Mörder Jacques Mesrin oder auch der berüchtigte Drogenbaron Pablo Escobar. Ja, sie alle waren in ihren Ländern zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt worden. Aber der erste, für den dieser später so berühmte Begriff überhaupt erfunden wurde, ja, das war John Dillinger, der erste Public Enemy Number One. 4 Dokumentationen und 5 Hollywood-Filme sind über ihn entstanden und der letzte mit Johnny Depp in der Titelrolle. Ja, und auch in unserem Computerzeitalter, da ist die Begeisterung für all diese Killer, diese Paten und Gesetzlosen immer weiter vorhanden. Und erst durch diesen Supergangster Dillinger, der auch ohne Mafia-Familie durch seine damalig enorme Popularität nach Überfällen auf 24 Banken und sogar 4 Polizeireviere innerhalb nur eines Jahres er etwas von diesem Jesse James-Gefühl in die neue Zeit der Autos und Maschinenpistolen transportiert hatte, da konnte das bisherige BOI, das Bureau of Investigation, von Direktor J. Edgar Hoover schließlich zum berühmten und landesweiten FBI, dem dann Federal Bureau of Investigation, dem Bundesbüro für Ermittlungen, umgewandelt werden. John Herbert Dillinger, ja, der war schon in der Schule immer wieder in Auseinandersetzungen verwickelt. Und er wollte nach seinen eigenen Worten ja niemals, wie seine Mitschüler, etwa Feuerwehrmann oder auch Farmer werden. Nein, nein, er wollte ganz einfach immer nur so viel Geld wie nur irgend möglich zusammenstehlen. Nach seiner Schulzeit, da ging er, nachdem er in einen Autodiebstahl verwickelt war, zur Marine. Dort war er dann Heizer auf dem Schlachtschiff Utah, von wo er aber dann schon nach einem halben Jahr desertierte und wieder in seinen alten Wohnort Mooresville im Bundesstaat Indiana zurückkehrte. Er heiratete dann im Jahr 1924, die Ehe sollte nicht lange Bestand haben, und dann nach einem Hühnerdiebstahl, da hatte sein Vater die Schuld bezahlt und konnte so noch den Prozess gegen seinen Sohn verhindern. Dann mit dem beim Baseball kennengelernten Ed Singleton. Ja, da hatte Dillinger dann einen Laden überfallen, aber als er von dort herauskam, ja, da war Singleton mit diesem Fluchtauto nirgendwo zu sehen. Unmittelbar darauf wurde John dann verhaftet. Er vergaß seinem Vater nicht, dass der ihm geraten hatte, sich beim Prozess schuldig zu bekennen, worauf er dann prompt zu 8 bis 10 Jahren Haft verurteilt wurde. Während Singleton, der sich als nicht schuldig bezeichnet hatte, mit nur 2 Jahren davon gekommen war. Und in diesen 9 Jahren seines Gefängnisaufenthaltes, da hatte John ohne Erfolg immer wieder versucht auszubrechen. Und dabei hatte er dann enorme Wut, enormen Hass in sich aufgestaut. Und dann nach seiner Entlassung im Mai 1933, da schellte sich der ja immer noch gut aussehende und jetzt auch wieder elegant gekleidete Dillinger dann entweder als Scout für Hollywood vor, der Banken für Dreharbeiten suchte, oder aber er gab sich als Spezialist für Alarmanlagen aus, um dann so Schwachstellen und Zugriffsmöglichkeiten finden zu können. Bei etlichen Überfällen danach, da erschoss er dann wirklich jeden, der ihm und seiner Bande in die Quere kam. Nachdem er dann mit 8 Gangmitgliedern nach einem wirklich sehr dilettantisch vor etlichen Zuschauern durchgeführten Banküberfall in Ohio wieder im Gefängnis gelandet war, ja, da konnten sie sich tatsächlich nach nur 3 Wochen mit Hilfe der von ihren Frauen in langen Mänteln zerlegt eingeschmuggelten Gewehre dann wieder befreien. wobei Dillinger einen der Wärter erschoss. Danach dann hatten er und seine Bande nach weiteren Banküberfällen ja sogar ein Waffenlager der Polizei überfallen und dort Munition, Maschinenpistolen und tatsächlich auch kugelsichere Westen erbeutet. Im Dezember 1933 da überfielen Dillinger und seine Bande dann die große National Bank in Chicago. Und dem jungen Banker mit dem Tresorschlüssel, ja dem hielt schon die Waffe übers Gesicht und rief ihm zu, also mein Junge, jetzt kannst du ein Held sein und sterben, oder aber du kannst ein Feigling sein, dann darfst du weiterleben. Der Angestellte, der ihn erkannt hatte, ja der öffnete daraufhin natürlich den Tresor. Und bei der Flucht aus der Bank, da wurden dann wieder zwei Polizisten erschossen. Und ihre Fahrt dann über die Staatsgrenze, ja, die hatte den Fall danach zu einem Bundesdelikt werden lassen. Und so war dann auch der oberste Polizist Amerikas, John Edgar Hoover, auf den ja nun Schwerverbrecher, John Dillinger, aufmerksam geworden. Und Hoover, der verdoppelte dann die Fahndung, wodurch die Bande tatsächlich dann auch in Arizona verhaftet werden konnte. Aber als es dann Dillinger, man glaubt es wirklich nicht gelang, mit einer aus Schuhcreme und aus Holz, Wahnsinn, gebastelten Pistolenattrappe aus dem Gefängnis zu fliehen. Ja, da stand diese Flucht natürlich dann in allen Zeitungen und John, der war zu einer landesweit berühmten Kultfigur geworden. Nach diesem letzten Coup hatte FBI-Chef J. Edgar Hoover Dillinger darauf dann zum ersten Staatsfeind Nummer 1 erklärt. Die Suche auf ihn, die wurde dann mit Steckbriefen in allen Bundesstaaten und auch sogar mit einer speziellen Dillinger-Einheit intensiviert. Und das ausgesetzte Kopfgeld, das betrug umgerechnet, Wahnsinn, $200,000. Wieder zurück in Chicago, da überfielen John und seine Bande dann weitere Banken. Aber aufgrund der enorm verstärkten Fahndung jetzt, da wurde Dillinger dann doch erkannt und dann in einer Wohnung von der Polizei gestellt. Und obwohl er dann in dem folgenden Feuergefecht trotz seiner Schutzweste durch einen Armdurchschuss verwundet wurde, da war er dann im wirklich letzten Moment über die Treppe auf der Hausrückseite dann noch entkommen. Bis zur Ausheilung seiner Wunde hatte er sich dann bei seinem Vater in Indiana versteckt. Jetzt hatte Dillinger zwar in den gesamten Staaten eine wirklich legendäre Aura erreicht, aber ein amerikanischer Robin Hood, wie er von vielen Zeitungen genannt wurde, nein, das war er nicht, da er niemals daran dachte, von seinem geraubten Geld auch nur einen Cent abzugeben. Dann überfiel Dillinger mit einem Kumpan in seinem Heimatstaat eine Polizeistation und zwei der Polizisten wurden getötet. Die anderen, die wurden in die Zellen gesperrt. Und wieder hatte er etliche Waffen erbeutet. Der Chefagent des FBI, Melvin Purvis, ja, der hatte dann durch diese Verlockung des Kopfgeldes aus der Bevölkerung einen Tipp bekommen. Und so fuhr er dann mit 6 Beamten zu der angegebenen Adresse. Aber nach einem heftigen Schusswechsel, da war Dillinger wirklich unglaublich, aber war wieder einmal entkommen. Nach einem halben Jahr mit dann weiteren Raubüberfällen und natürlich auch wieder mit getöteten Polizisten, da war Purvis völlig klar, dass er nur durch eine Information aus dessen engstem Umfeld an Dillinger herankommen konnte. Und so suchte der FBI-Beamte dann in Chicago Johns Ex-Freundin Polly Hamilton auf, eine Kellnerin und Prostituierte, die mit ihrer Bordellchefin Anna Sage, einer Einwanderin aus Rumänien, in einer großen Wohnung lebte. Nur einen Tag später dann, da meldete sich Sage in Purvis' Büro und erklärte sich bereit, gegen umgerechnet $230,000 und vor allem gegen ihre unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung Dillinger zu verraten. Und Polly Hamilton, die wusste nichts davon. Wir schreiben nun den 22. Juli 1934. Erst 2 Monate zuvor sind Bonnie und Clyde gestorben. Und nun zieht sich die Schlinge auch für den Staatsfeind Nummer 1 zu. An diesem Abend, da war John Dillinger zusammen mit Polly Hamilton in ein Kino in der Lincoln Avenue in Chicago gegangen, um dort den Kriminalfilm Manhattan Melodrama mit Clark Gable in der Hauptrolle anzusehen. Und Anna Sage, die hatte die beiden begleitet und dazu vereinbarungsgemäß zum besseren Erkennen des Gangsters ein rötliches Kleid angezogen, weshalb sie dann später in den Medien immer wieder als die Lady in Red bezeichnet wurde. Und als John Dillinger dann gegen 22 Uhr zusammen mit den beiden Frauen das Kino verlässt, ja, da warten Melvin Purvis und drei weitere FBI-Agenten bereits auf ihn. Und in der Menge der Kinobesucher, da erkennen sie zwar das rote Kleid von Anna Sage, aber sie können in dem Durcheinander dort zunächst nicht zugreifen. Und als sich die vielen Besucher dann zerstreuen, da erkennt Dillinger die auf ihn zueilenden Beamten. Er reißt sich von den beiden Frauen los, zieht seine Pistole und versucht, in eine der Nebengassen dort zu entkommen. Und während Purvis dann von Pony Hamilton und Anna Sage die Sicht verdeckt wird, ja, da feuern die drei anderen Agenten 5 Kugeln auf den davonlaufenden Dillinger ab, von denen dann eine von hinten seinen Hals durchschlägt, direkt unter dem Auge wieder austritt und ihn auf der Stelle tötet. Viele der Kinogäste, ja, die tauchten danach als Andenken ihre Taschentücher oder auch ihre Hemdsärmel in sein Blut. Und dann zu einer Art, wie soll man es bezeichnen, Totenwache, waren danach unglaubliche 1500 Menschen gekommen. Und der Mythos von John Dillinger, der konnte nun beginnen. Und selbst FBI-Chef J. Edgar Hoover, selbst er hatte persönliche Gegenstände von ihm für sich behalten. Nach der Beerdigung Dillingers in seiner Heimat, da hatten Bewunderer von ihm in einer Art Hysterie immer wieder Stücke des Grabsteins abgeschlagen. Und nachdem dieser Grabstein dann mehrfach deshalb versetzt werden musste, ja, da ließ sein Vater dann sicherheitshalber sogar den Sarg im Grab einbetonieren. Anna Sage, nun, sie erhielt danach nur die Hälfte der vereinbarten Summe. Sie erhielt auch keine Aufenthaltsgenehmigung und wurde dann im Jahr 1936 aus den USA ausgewiesen. John Dillinger, der ist nur 31 Jahre alt geworden. Aber durch ihn hat das FBI seinen bis heute so berühmten Namen erhalten. Durch ihn, den ersten Staatsfeind Nummer 1.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken. Der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.